Herzlich willkommen zu Kanal Fatal, dem Podcast von mir, Nina Gospodin. Ich bin Künstlerin und du bekommst hier ein Making-of für die Ohren. Ich quatsch mit Leuten, Künstlerinnen, Künstlern, Freigeistern und Menschen aus allen möglichen Bereichen, die alle mit Konsequenz das verfolgen, was ihnen wichtig ist. Ich sitze heute mit dem Maler und Künstler Thomas Reinhold in Wien in der Nähe vom Prater. Das ist ein ganz großer Park, wo auch so ein Amusementpark drin ist. Oben im Dachgeschoss in einem Altbau in seinem Atelier gemeinsam beim belgischen Bier. Und wir sind in einem großen, eigentlich, ja, es ist eigentlich so ein, ja, ein schöner Raum, aber mit so einer ganz hohen Decke und wo eben, ja, vor allem die großen Gemälde vom Thomas drin sind. Was mir mal auffällt bei ihm sind, dass er total schöne Farben benutzt und ein eigenes Verfahren entwickelt hat. Und ich bin da, weil ich mich heute mehr mit ihm darüber unterhalten möchte, eigentlich welche Methode du dir aufgebaut hast und wie du überhaupt zur Kunst gekommen bist. Du bist, haben wir eben schon drüber gesprochen, ein echter Wiener. Du hast wirklich mitgekriegt, was sich hier getan hat in den letzten Jahren. Und deshalb freue ich mich voll, dass wir uns jetzt endlich beim Bier hier getroffen haben in deinem tollen Atelier, weil ich liebe dieses Atelier einfach. Es ist so schön. Ja, willkommen.
Was gefällt dir an dem Atelier?
Ich finde, es ist halt so romantisch. Es ist halt so, wie ich mir ein Künstleratelier vorstelle. Mhm. Es ist ja so ein richtig imposantes Altbaugebäude, was voll verziert ist von außen. Und wenn man reinkommt, typisch Wien, habe ich mir gedacht, es ist so ein bisschen heruntergekommen. Also es gibt überall Ecken, wo was ausgebessert wurde, aber halt nicht wie frisch angestrichen oder neu in Stand gesetzt wurde. Und aber halt Riesentorbögen. Und ja, da geht man halt ohne Lift, wie, in wievielten Stock? Sechster Stock, oder?
Naja, es gibt hier in Wien immer so Halbstöcke, nicht? Mhm. Also man weiß nie, in welchem Stock man ist, nicht? Und da die Eigentümer ab einer gewissen Stockanzahl einen Lift einbauen müssten, nicht? Lassen Sie die Tafeln, die alle verschwinden, wo drauf stand, in was für einem Stock man ist.
Ne? Wirklich?
Ja.
Du hast eigentlich sind es zwei Wohnungen, oder? Zwei kleine Wohnungen, die ja über einen Gang verbunden sind. Und drüben, da waren wir vorhin, wo du auch Arbeit, also wirklich viel arbeitest, hast du auch ein Lager. Das heißt, man hat sowas wie, ich sag mal ein WG-Zimmer, damit man eine Relation kriegt. Ein WG-Zimmer ist dein Arbeitsplatz, wo die aktuellen Bilder stehen. Wie viel waren das? 8 Bilder oder so. Auf dem Boden sind so Pappen ausgelegt und ganz ordentlich heute, wo ich da bin, die verschiedenen Alubehälter und Farbtuben und Pinsel sind schön so an der eigentlich so am Rand vom Raum arrangiert. Dann, wenn man rübergeht ins zweite WG-Zimmer, da heißt das Lager. Und wir sind hier, was ist denn das hier eigentlich?
Das ist eigentlich so eine Art Showroom, nicht?
Showroom, genau.
Also, während ich drüben arbeite, kann ich hier auch jemandem was zeigen.
Nicht? Mhm. Ja, und deine Sofagarnitur, auf die habe ich mich auch schon gefreut. Wie ist es, diese Barcelona oder wie heißt die?
Ja, ja.
Das ist total lustig auch, weil das ist eigentlich voll der lustige Link. Ich habe ja auch ein zwei Gespräche aufgezeichnet mit einem Projektingenieur, mit dem ich auch früher zusammengearbeitet habe. Und der plant Fabriken, der entwickelt Konzepte für Fabriken aus dem Lebensmittelbereich und setzt die auch um. Mhm. So, der kommt aus dem Bereich Logistik und Maschinenbau.
Ja.
Und den fand ich, wir haben uns damals sehr gut verstanden auch, und der war eigentlich so ein bisschen meine, also der wäre, glaube ich, irgendwie so ein bisschen mein Mentor gewesen, wenn ich im Technischen geblieben wäre. Mhm. Dann bin ich aber in die Kunst gegangen und habe ihn quasi verlassen, sag ich mal. Und jetzt bin ich wieder auf ihn zugegangen und habe gesagt, Mensch, erzähl doch mal, was du da machst und wie du an die Sachen rangehst. Und der hat ganz viel von Mies van der Rohe gelernt.
Tatsächlich,
ja. Ja, der hat nämlich ein Projekt gehabt in Amerika, wo er mit dem Enkel zu tun hatte. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das nämlich von Mies van der Rohe der Enkel. Und dann hat er sich die Konstruktionskonzepte und Herangehensweisen, also das modulare und modulhafte Erstellen von oder Planen von Räumen und Abläufen und Funktionsräumen auch angeschaut. Und danach hat er angefangen, Fabriken auch mit zu planen. Mhm. Ich dachte, der wäre wirklich rein technisch geprägt gewesen.
Ja, das aber es ist, scheint unglaublich komplex zu sein. Ne? Und das macht alles eine Person, das er alles zu koordinieren.
Ja.
Er delegiert natürlich sehr viel, aber er koordiniert das alles.
Ja, genau. Der hat viele Projekte genau das gemacht. Das ist ein sehr interessanter Job eben.
Ja, ja.
Weil er sehr guter Konzeptler ist. Fand ich natürlich spannend. Musste ich mich natürlich gleich mit drüber unterhalten. Das kannst du dir dann auch anhören. Aber fand ich halt jetzt irgendwie so ganz witzig, dass wir hier das Sofa dann nochmal, dass das jetzt sich wiederholt. Weißt du, dass der.
Hat dich dran erinnert jetzt.
Ja, dass der wieder was mitzumelden hat, der Mies. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Den hatte ich ja gar nicht auf der Agenda.
Ja. Na, sowas taucht dann immer wieder auf, nicht?
Ja.
Also so Dinge, mit denen man sich irgendwann beschäftigt hat, die tauchen dann auch oft in ganz anderer Form wieder auf, nicht?
Ja, ja, voll. Ja, aber jetzt will ich mal auf dich zu sprechen kommen. Also, ich habe das ja schon angedeutet, so ein bisschen dein Arbeitsprozess und so, aber was ich jetzt noch gar nicht so genau weiß, ist, wie bist du eigentlich zur Kunst gekommen? Wie ging denn das? Wo kommt deine Leidenschaft her? Weil du bist ja ein leidenschaftlicher Maler.
Sicher in meiner Kindheit, hat sicher in meiner Kindheit begonnen, nicht? Also ich habe sehr gerne Tee mit Milch getrunken und da war ich noch sehr klein. Und oberhalb des Tisches war so eine Lampe angebracht und wenn ich den Tee umgerührt habe mit dem Löffel, nicht, dann entstand so ein Flimmern, nicht? Und das habe ich geliebt. Es hat mich inspiriert und auch interessiert, wie das entsteht, nicht? Also es waren so im Prinzip so filmische Abläufe, die da entstanden sind. Und ich habe mir damals gedacht, dass das eine interessante Sache ist und dass ich mich mit sowas beschäftigen will, später mal oder überhaupt, nicht? Mhm.
Hat sich das irgendwann so entwickelt in deinem Leben, dass du so dachtest, irgendwas spüre ich, wo es mich hinzieht? Ich kann es zwar noch nicht ganz fassen, oder gab es bestimmte Fragestellungen, die dich immer wieder gebannt haben?
Die Fragestellung war ein Infragestellen der herkömmlichen Wahrnehmung, zum Beispiel das zeitliche Kontinuum, nicht die sogenannte vergehende Zeit etwa. Ich habe Zeit immer als etwas viel Komplexeres empfunden, wo in der Gegenwart durchaus auch Zukünftiges auftreten kann oder natürlich Vergangenes und so weiter. Also dieses Zeitkontinuum habe ich immer in Frage gestellt. Auch zum Beispiel diese perspektivischen Raumdarstellungen, die sind zwar sehr praktisch, nicht, weil da sich jeder hineinversetzen kann in diese Räume und auch in einer tollen Zeit entstanden sind, nicht, in der Renaissance sind diese Darstellungen entstanden, wo man dann alles über einen Kamm scherte sozusagen, nicht? Jeder kannte sich aus in diesen Räumen, was ja sehr demokratisch auch ist, nicht? Das ist ein guter Ansatz. Aber wenn das dann in der Kunst ständig wiederholt wird, dann wird das langweilig, nicht? Also das sind langweilige Räume dann, nicht?
Ja, dann wird es so formal oder redundant.
wo man quasi, wo der Raum dargestellt wird und dann werden schön da drinnen Figuren und Gegenstände verteilt. Ne? Mhm. Also wie auf einer Bühne oder so. Ne? Also das wird mit der Zeit langweilig. Und das habe ich eigentlich schon sehr früh in Frage gestellt, als Kind, weil der kindliche Raum ist ein ganz anderer als dieser Renaissance-Raum. Ne? Mhm. Es hat ja viel mehr mit dem Erlebten zu tun und mit der Bewegung im Raum. Ne? Mhm. Der Renaissance-Raum ist ja statisch, da ist ja keine Bewegung nachzuvollziehen. Diese Dinge sind so, ja, vor 100 Jahren, nicht? Mhm. Hat man radikal überlegt, was es noch für andere Raumdarstellungen gibt, nicht? Wo auch die Bewegung eine Rolle spielt, die Bewegung in den Räumen, nicht?
Ja.
Also sowohl die die Futuristen als auch die die russischen Revolutionskünstler, nicht? Rodchenko, ne? Mhm.
Ja.
Ungewohnte Perspektiven, nicht? Auch mit den damals neuen Möglichkeiten im Kino, nicht? Mit ganz irren Optiken und so weiter. Mhm.
Also das heißt, das ist eigentlich das, was dich begeistert hat.
Ja, in der Jugend dann, nicht?
Ja.
Als Kind kannte ich da natürlich nicht Futurismus und Kubismus.
Nee, ich dachte,
nicht,
dass du da.
Das habe ich dann so in meiner Jugend kennengelernt. Aber es hat mich dann erinnert an meine Wahrnehmung als Kind. Nicht? Das hat mich dann erinnert, was mir als Kind eigentlich abgegangen ist in der Darstellung, in der bildlichen Darstellung von Raum.
Nicht? Ja. Im Kunststudium hast du noch eigentlich mir mal erzählt, hast du eher in unterschiedlichen Medien noch gearbeitet, mhm, oder? Und dich später erst auf Malerei fokussiert, oder?
Naja, damals, als ich begonnen habe an der Akademie, haben mich natürlich andere Medien sehr interessiert. Und wann soll man denn in anderen Medien arbeiten, wenn nicht im Studium? Nicht? Aber damals waren eben die Meisterklassen für Malerei so gestaltet, dass in den meisten Klassen so gearbeitet wurde, wie die Lehrer arbeiteten. Und man sich auf ein Medium spezialisieren musste, ne? Also da gab es eben nur die Möglichkeit, in einer Kunsterziehungsklasse zu studieren, wo es sogar erwünscht war, nicht, dass man die verschiedenen Medien kennenlernte. Und so habe ich bei Tasqueville studiert. Da hat ein sehr liberales Klima vorgeherrscht und er hat nicht ständig über seine eigene Arbeit gesprochen und hat ihn nicht im Entferntesten verdankt, dass wir alle so arbeiten wie er. Mhm. Ja, mich hat das damals einfach interessiert, auch mit Fotografie und Video zu arbeiten. Ich arbeite auch heute zwischendurch immer wieder auch mit Fotografie, nicht? So wie das da hinter dir, das ist vor 10 Jahren in Shanghai entstanden. Das ist eine Arbeit, die aus Fotografie und Duschemalerei besteht, nicht?
Stimmt, was hast du nochmal? Du warst ja auch Auslandsatelier, oder?
Ja, ja.
Genau.
Und also diese Fotografien, die du da siehst, ne, mhm, die sind mit langer Belichtungszeit entstanden und ich habe die Kamera ganz leicht bewegt. Und was mich dabei interessiert hat, ist, dass ganz ähnliche Verläufe entstanden sind, Verläufe, die ich von der geschütteten Farbe kenne, ne? Du siehst hier ganz ähnliche Strukturen wie in meiner Malerei.
Ja, stimmt.
Also ich habe, die sind alle in der Nacht entstanden und ich habe färbiges Licht gesucht, was natürlich nicht schwierig ist in Shanghai. Aber es sollte spezifisch sein, nicht? Also da ist überhaupt nichts nachbearbeitet. Das kann ich gar nicht am PC das bearbeiten. Also es ist nur durch Bewegung und lange Belichtung entstanden. Nicht? Und diese Duschenmalereien, die habe ich untertags gemacht. Und erst als ich zurück war, habe ich das dann kombiniert. Da gibt's Paare, nicht? Manchmal ist eine Duschenmalerei und ein Foto kombiniert, manchmal zwei Fotos und so weiter. Mhm. Das Material war unendlich.
Ja.
Es sind da nur ein paar, die sozusagen hier übergeblieben, standgehalten haben, um als Paar dann hier Verwendung zu finden.
Cool.
Diese Duschenmalereien habe ich mit so chinesischen Kalligrafiebindeln gemacht.
Ja, die sind schön. Aha. Ja, aber stimmt, hat echt eine Ähnlichkeit mit den Bildern auch. Also gerade das mit dem letzten, was du mir jetzt gezeigt hast, mit diesen Blöcken.
Ja, cool. Ja. Also das hat mich fasziniert dran. Ne? Das sind die Digitalkameras doch sehr praktisch, nicht? Wenn man sofort das Produkt sieht und sieht, ob das brauchbar ist. Ne?
Ja.
Und so ist mir das sofort aufgefallen, dass es hier Ähnlichkeiten, strukturelle und auch Ähnlichkeiten des geistigen Inhalts, der Philosophie gibt, die auch meiner Malerei zugrunde liegt. Ne?
Siehst du, und das habe ich auch noch nicht gewusst, dass das Thema, also dieses Thema Räumlichkeit und Bewegung, dass dich das so lange schon begleitet hat.
Ja,
wir haben ja noch nie drüber geredet, deshalb, weißt du?
Es ist ja auch so, dass die Dinge ja gleichzeitig passieren und nicht unbedingt im Nacheinander. Nicht? Wir tun uns natürlich leichter, eins nach dem anderen zu erleben, weil das sonst zu viel wäre, ne? Alles zugleich zu erleben. Mhm. Wäre nicht erträglich. Ne?
Ja, hat man manchmal, wenn man zu viel Drogen nimmt.
Ne, apropos, nicht? Das war sicherlich die psychedelische Zeit in den 60er Jahren. Ne? Hat sicherlich sehr, sehr viel zu einer neuen Sichtweise des Raum-Zeit-Kontinuums beigetragen. Ne? Mhm. Das war ähnlich wie Futurismus und die russischen Revolutionskünstler eine neue Raumerfahrung. Mhm. Und die hat sich natürlich da in den 60er Jahren dann auch in den Künsten niedergeschlagen. Michaud zum Beispiel, nicht? Der ja etwas unglaublich Filmisches hat. Ne? Und wo es Abläufe gibt, die aber im Nebeneinander dargestellt sind.
Ja.
Nicht? Also Bewegung, die jetzt detailliert im Nebeneinander dargestellt ist, so wie wenn du einen analogen Film dir ansiehst, nebeneinander. Also ich meine jetzt den Filmstreifen, nicht?
Du meinst, dass man verschiedene Sequenzen nebeneinander zeigt? Mhm, Ja. Ganz viel mit Erfahrung und Wahrnehmung auch, oder? Beschäftigt, also erleben.
Ja, klar. Die Wahrnehmung ist ja das, was die Kunst ausmacht. Mhm. Die Wahrnehmung der Betrachterinnen und Betrachter ist das, was die Kunst ausmacht. Das, was zu sehen ist, ist ja nur ein Bruchstück eigentlich. Ne? Mhm. Also es, die Kunst passiert schon in den Köpfen der Leute, die das benutzen, nicht, und auf sich wirken lassen.
Ja. Es gibt doch manchmal so entscheidende Momente im Leben, oder? Wo man merkt, man kommt der Sache näher oder man ist auf einer Spur oder sowas. Gab es da sowas bei dir? Oder bestimmte Weggabeln oder sowas? Oder ist das wirklich immer so organisch mehr ineinander geflossen?
Ist eher organisch ineinander geflossen. Ah. Also ich kann, es war nicht so, es gab kein Schlüsselmoment. Schlüsselmomente sind eher die, wenn du siehst, wie das, was du magst, ankommt.
Ja,
erzähl. Bei den Menschen, ne?
Ja.
Und es geht letztendlich doch nur um Kommunikation. Als Kind siehst du, ja, das gefällt, ich weiß nicht, deiner Mutter oder anderen Kindern oder so, nicht? Sowas prägt schon, ne? Und Schlüsselmoment ist vielleicht schon das, wenn du siehst, dass das, was du magst, ankommt bei jemand anderen und jemand anderen gefällt jetzt im landläufigen Sinn, wobei das Gefallen eher in die Richtung doch geht, dass jemand was damit anfangen kann. Ne? Also das Moment der Kommunikation, ich habe einfach gemerkt, dass ich über meine bildnerischen Produkte kommunizieren kann. Mhm. Ne? Also das war schon so eine Art Schlüsselmoment.
Wann ist dir das so ungefähr aufgefallen?
Na, schon als Kind, wie gesagt. Ne?
Ach so.
Ja.
Aber wann hat sich das so, das ist ja ein Unterschied so als Kind, oder ob du merkst so, okay, das nimmt jetzt wirklich eine Form an, wo ich merke, da will ich mein Leben mit verbringen oder so. Also wirklich, oder das, und das funktioniert auch.
Ja, das waren dann natürlich sogenannte Erfolge, nicht? Schon, ich weiß nicht, während des Studiums, da wurde ich von zwei Museen angekauft. Von einem österreichischen Museum, Ferdinand Deum, Innsbruck, nicht? Die haben jährlich so einen Grafikwettbewerb ausgeschrieben, nicht? Und da habe ich einen Preis gewonnen und hat das Museum auch was angekauft. Das war so eine ungegenständliche Gouache oder ein Aquarell. Und ungefähr zur gleichen Zeit habe ich an einer Druckgrafik-Biennale in Krakau teilgenommen. Und da wurde die Arbeit auch ausgestellt und auch von einem Museum angekauft. Und das wiederum war aber eine Arbeit, die ich mit einem Stempel gemacht habe.
Echt?
Ja, einen ganz normalen Stempel. Damals gab es in der Post den Ausdruck Drucksache oder Imprimé hieß das. Das war, da hast du weniger Porto zahlen müssen. Wenn du eine Drucksache verschickt hast. Und das, ja, und das ist ein Primär. Und mir das vom Wort gefallen, also im Sinn der konkreten Poesie, nicht? Es ist gestempelt, es ist gedruckt und heißt zugleich gedruckt, nicht? Und hat noch eine übergeordnete Bedeutung im Sinne der Drucksache. Und ja, da habe ich einfach ein Blatt mit einem Primär vollgestempelt. Und es war die einzige Arbeit dort, die mit Stempel gemacht war, nicht? Aus dem Grund hat es wahrscheinlich auch das Museum angekauft.
Okay. Ja, wer weiß,
das Museum in Lodz hat das angekauft, ja. Und das war natürlich eine gewisse Divergenz, nicht? dass ich einerseits eine mediale, eine gestempelte, die eher in die, wie gesagt, eine konkrete Poesie ging, ne, von dem einen Museum angekauft wurde und von einem österreichischen Museum hier eine im weitesten Sinn informelle, ungegenständliche Arbeit, um sie irgendwie einzuordnen. Ich selbst in meiner Produktionsweise und meiner Auffassung von Kunst, für mich war das keine Diskrepanz, aber es hat mir Sorgen gemacht, es hat mir tatsächlich Sorgen bereitet, dass die meisten Menschen da eine Diskrepanz sehen.
Zwischen was?
Zwischen einer Arbeit, die in die konkrete Poesie geht und eine, die rein malerisch ist. Das ist heute gang und gäbe bei jungen Künstlerinnen und Künstlern, dass sie in den verschiedensten Medien arbeiten. Aber damals, in den 70er Jahren war das, ne, unterstellte man geradezu einem derartigen Künstler, dass er inkonsequent und nicht weiß, was der eigentlich will und so.
Wirklich?
Ne? Ja, ja, ja.
Inkonsequent, das ist ja hochinteressant, aber das kann ich mir... Wie habe ich denn das jetzt, warte mal. Ich versuche gerade zu überlegen, was so, also wann war das, 70er Jahre hast du gesagt? Aber haben da nicht eigentlich, wurde da nicht alles schon, ich dachte, da wurde alles schon, sag ich mal, collageartig verarbeitet. Also und zusammengebracht und so, also in der Kunst. Hätte ich jetzt gedacht.
Ja, international schon. Aber hier in Österreich war das Feedback eher so. Und wie gesagt, auch die Akademien-Situation, dass entweder gemalt wurde oder fotografiert, aber auf keinen Fall beides und schon gar nicht von ein und demselben Künstler.
Ja.
Also es wurde klassifiziert und akademisch eingeordnet.
Das ist total interessant, weil ich habe das zwar nicht mit zum Beispiel Malerei, Fotografie und Film, aber ich habe ja vorher technisches Studium gemacht. Also es wird zwar viel von transdisziplinär geredet, aber die tatsächlich andere Herangehensweise, die andere Perspektive, die ich hatte, die andere Art und Weise, wie ich mich Dingen näher, sie vielleicht auch bearbeite, da hatte ich aber oft das Gefühl, dass das keinen Platz hatte und ganz schwierig ist, wirklich diese Disziplinen zusammenzubringen von innen heraus. Also nicht in so einem interdisziplinären Team, wo man dann eben jedem einen Auftrag gibt oder so, sondern wirklich so von innen heraus. Und ganz langsam wächst das erst in meine künstlerische Praxis rein, dass ich mehr einbringen kann aus diesem vielseitigen Hintergrund von mir. Slowly, slowly. Aber zum Beispiel, ich male ja auch. Ich habe da eine Schablonentechnik entwickelt. Und mir ist aufgefallen, dass ganz viele Kolleginnen und Kollegen, total logisch natürlich, meine Schablonen sehen. Die sind zum Teil auch relativ groß. Die sagen, ja, die machst du sicher, um damit was zu bauen, um Räume zu schaffen, was, wo man sich durchbewegen kann, wenn ich jetzt bei dem Thema bleib zum Beispiel, ne? Urlogisch, oder? Und ich denke mir immer so, ja, ich kann mir dann immer irgendwie so manchmal so vor so, mache ich da irgendwas falsch oder so, weil ich mache immer so voll stur ein Ding nach dem anderen, ein Bild nach dem anderen, weil ich die ganze Zeit eine Versuchsreihe mache. Ich konstruiere keine Räume, ich mache eine Versuchsreihe. Weil im Prinzip habe ich eine Vergleichssituation, weil ich ja was ganz anderes erzeugen kann und wieder andere Konstellationen erzeugen kann zum Beispiel oder Bedingungen erzeugen kann. Und was ich halt so interessant fand, war, mir ist dann irgendwie immer wieder aufgefallen in diesen Gesprächen, dass da eben von meinen Kolleginnen so dieser Drang war, was aufzubauen, damit was, also quasi diese Schablonen zu nutzen, um Konstruktionsmaterial zu schaffen. Bis mir dann klar geworden ist, dass ich überhaupt nicht so da rangegangen bin, sondern ich mache das halt, um Versuchsreihen zu machen, bevor ich dann vielleicht skaliere oder irgendwas sowas, das werde ich ja sehen. Das fand ich total lustig, also so, wie ich, manchmal komme ich auch erst voll spät dahinter, dass ich einfach auf die Dinge anders blicke. Manchmal komme ich schneller.
Ja, es ist schon so, dass man manchmal auch etwas automatisch richtig macht und man weiß erst viel später, dass es richtig war. Ne?
Das stimmt, das kommt auch öfter vor. Das ist eigentlich gut, wenn man es richtig macht, automatisch oder intuitiv so, ne?
Ja, man, es kommt vor, es kommt schon vor, nicht prinzipiell. Ne?
Ist dir das passiert, dass du quasi, du eigentlich, weil du meintest, dass du dich so ein bisschen fließender bewegt hast durch das ganze Feld, dass du eigentlich schon Dinge angefangen hast zu tun, wo du später erst gemerkt hast, so, ah, das war gar nicht mal so doof.
Ja, schon. Das sind so die Überschreitung von, einerseits die Überschreitung von Grenzen, die man sich selbst setzt auf dem Format, und einerseits diese Grenzen einzuhalten und andererseits sie zu überschreiten, nicht?
Ah, da bist du eigentlich, das hast du schon gemacht und später hast du dann gemerkt, das war gar nicht blöd.
Ja, ich habe sozusagen so Proportionsstudien betrieben, nicht? Du sagst, du hast Versuchsreihen gemacht und das erinnert mich eben daran, irgendwie muss man ja beginnen, nicht? Mhm. Also wenn du die leere Leinwand, die grundierte Leinwand vor dir hast. Und da habe ich so Proportionsstudien gemacht. Da habe ich Teilungen mit Kohle angerissen und habe dann Farbe geschüttet und längs dieser angerissenen Kohlelinien die Farbe geschoben mit den Händen. Und das hat so einen gewissen Streifeneffekt letztendlich erzeugt. Und das habe ich aber dann alles übermalt und da ist nichts mehr übergeblieben von dem darunter. Aber es war wichtig als Ausgangspunkt der Überarbeitungen. Heute mache ich ausschließlich das, was früher drunter war. Nee?
Echt?
Ja.
Ach Quatsch, das war quasi früher, die Unterhose deiner Gemälde.
Ja.
Die Dessous.
Richtig, ja.
Ach Quatsch, jetzt müsste ich ja fast was sehen, was du früher gemacht hast. Du hast quasi früher das erstmal, um abzuchecken, wie du das Bild einteilst.
Mhm. Ja, ja.
So bist du darauf gekommen?
Ja, ja.
Das ist ja lustig.
Früher bin ich dann völlig amorph da drüber gegangen und es entstand aber dadurch, dass diese straighten Teilungen darunter waren, entstand eine ungewöhnliche Räumlichkeit. Das hat mich schon interessiert auch daran. Ne? Aber das darunter verschwand völlig. Nicht? Ich bin dann all over drüber gegangen.
Mit dem Pinsel einfach so
mit Spachtel. Mit breiten Pinseln und Spachtel, ja.
Auch so dick oder auch so eher dünner?
Manchmal auch ziemlich dick, ja. Mhm. Und dann gab es auch eine Phase, da habe ich so als Zwischenschicht so gegenständliche und figurative Dinge dazwischen gesetzt und die dann mit flüssiger Farbe überarbeitet, habe aber immer was durchschimmern lassen. Ne?
Ah.
Da haben die Betrachterinnen und Betrachter haben das dann mit den Augen ausgegraben, wie ein Archäologe, ne? So gegenständliche Schichten.
Mhm.
Ausgegraben.
Haben die sich zum Teil nur so abgezeichnet, also so ein bisschen unter der...
Und hatten so einen Anhaltspunkt, das war sehr psychologisch, nicht? Mhm. Gedacht. Hatten dann einen Anhaltspunkt und so ein Aha-Erlebnis, nicht? Und haben sich dann begonnen, dass sie dieses Aha-Erlebnis hatten, erst für die Malerei, für die malische Struktur zu interessieren, die dann überlagert war.
Ja.
Das war so, wie soll ich sagen, eine psychologische Zwischenphase. Und dann habe ich das aber weggelassen.
Ja.
Diese Eselsbrücke sozusagen, nicht?
Ist direkt auf die Struktur eigentlich gegangen. Mhm. Ja, das ist interessant, wie sich das entwickelt hat.
Aber was mich tatsächlich daran interessiert hat, sind einfach diese Überlagerungen, die eine ungewöhnliche Räumlichkeit erzeugen. Ne?
Ja, aber ich kannte von dir immer, ich hatte es immer nur dieses Übereinanderlagern, aber ich fand das jetzt interessant, wie du dann auch die Dinge wieder weggenommen hast oder was zwischengeschoben hast und so.
Ja, ja. Genau aus dem Grund eigentlich.
Ja. Ja.
Es ist ständig in Bewegung, nicht? Und dann lagere ich was dazwischen und dann lasse ich das weg. Und es ist schon eine unermüdliche Beschäftigung mit dem malerischen Raum. Mhm. Also das Prozessuale, das sind die Überlagerungen natürlich, wo eins nach dem anderen geschieht in der Malerei, nicht? Und die Betrachterinnen und Betrachter, die sehen das dann in einem Augenblick. Mhm. Kommt in einem Augenblick alles auf sie zu, nicht? All die vergangene Zeit sozusagen, in der das entstanden ist. Mhm. Das macht die Malerei aus. Dass die Zeit quasi zum Raum wird, in einem einzigen Augenblick. Und im besten Fall ist es so, dass das Gemalte dann die Betrachter eigentlich nicht mehr loslässt und sie es gerne noch einmal und noch einmal anschauen. Und
Zeit damit verbringen auch.
Zeit damit verbringen. Und im besten Fall ist es so, dass sie das dann nach Jahren ein und die gleiche Malerei mit anderen Augen wiedersehen.
Mhm. Ja, aber das sind nochmal schöne Gedanken zur Malerei, siehst du? Ich musste in letzter Zeit wieder total oft dran denken, an den Taylorismus. Ich glaube, der Buchtitel, wo Taylor sein Konzept vorgestellt hat, war irgendwas mit Scientific Management. Mhm. Weil der Gedanke aufkam, vorher hat man nur mit Schätzungen gearbeitet und es ging darum, Prozessabläufe zu strukturieren und zu koordinieren. Und man hat dann mit Schätzungen gearbeitet und er war eigentlich so der Erste, der wirklich Zeiten gemessen hat. Wie lange dauert eine bestimmte Tätigkeit?
Aha, interessant, ja.
Und er hat dann auch diese Unterscheidung gemacht in Management und Arbeiterinnen und Arbeiter quasi. Oder Ausführerin, sage ich jetzt mal. Da gibt es vielleicht noch einen klareren Fachbegriff oder so, ja. Aber er hat auf jeden Fall das Management da auch eingeführt. Eben Menschen, die sich die Arbeitsprozesse planen und dann welche, die sie durchführen. Und das fand ich total interessant. Und er unterscheidet, also auch ganz wichtig, eine Unterscheidung. Es geht da um Organisationen natürlich. Das heißt, du hast eine Unterscheidung in Aufbauorganisation, Hierarchien. Und Ablauforganisation. Was wird getan? Also welche Abläufe sind zu gestalten? Und Aufbau ist eben, von wem werden sie durchgeführt? Ich finde dieses Thema gerade, also jetzt auch, deshalb fand ich das auch mit der Fabrikplanung natürlich total spannend, zu überlegen, wie unterscheiden sich eigentlich Herangehensweisen und Prozesse, die einerseits von Funktionen zum Beispiel getrieben sind, weil da macht es ja total Sinn zu sagen, wie lange dauert etwas. Ich nehme halt das, was am effizientesten funktioniert. Leistung ist Arbeit pro Zeit. Das heißt, wo kann ich am schnellsten etwas Bestimmtes durchführen oder herstellen. Während bei dir ist es ja, und das finde ich halt auch so toll, dieses total freie Erleben. Also und letztendlich machen wir, glaube ich, ganz ähnliche Sachen. Du setzt eine Farbe rauf, du setzt eine Spur, schaust sie dir an. überlegst, vielleicht auch befragst auch wieder das Bild, wie es weitergehen könnte und setzt was Neues an? Oder hast du vorher schon einen totalen Plan?
Ich habe vorher schon einen strukturellen Plan. Okay. Also, es gibt Teilungen und während des Arbeitens mache ich dann oft Skizzen nur mit Bleistift, wo ich einfach überlege, wie es weitergehen soll. Welche Farbe jetzt in eine andere überfließen soll oder überhaupt wo jetzt etwas stattfinden soll. Mhm. Also im Sinn einer Standortbestimmung auch.
Ich bin immer noch am Grübeln. Ich fand das echt cool, was du vorhin meintest mit dieser, wie hast du das gesagt? Spuren, die nacheinander gesetzt werden und dann quasi vom Betrachter aber oder von der Betrachterin auf einen Schlag quasi wahrgenommen werden oder so. Oder so ähnlich hast du das gesagt, halt. Wirken.
Ja, ich glaube, dass das das Typische der Malerei ist, dieses Phänomen. Hm. Und das viel zu wenig beachtet wird eigentlich, ne?
Ja, interessant. Genau, ich weiß noch was. Und zwar, was ich mag, ist, meine Wahrnehmung ist jetzt so ein bisschen, dass du dir da richtig Freiheit nimmst. Also wirklich so diesen Bildraum auszufüllen und dir auch Raum nimmst. Du schaffst Raum und nimmst dir Raum, du nimmst dir Zeit und baust schrittweise einfach die Bilder auf, bis sie so sind, wie sie für dich richtig sind, ja. Und ein Vergleich, der mir immer im Kopf eben auch noch mit früher rumgeht, ist eben so dieses Funktion und Freiheit. Ich habe ja Verfahrenstechnik studiert und da ging es immer um Automatisierung zum Beispiel, um Rationalisierung, also darum, Prozesse zu optimieren und effizienter zu machen. Ich habe da letztens drüber nachgedacht, ich bin in den 80er Jahren geboren und das war die Stimmung, die mir ganz persönlich also so entgegengebracht, wie ich es erlebt habe, war. Ich kann total glücklich sein, dass ich jetzt in dieser Zeit geboren wurde, weil Frauen haben jetzt total viele Möglichkeiten und ich kann jetzt zeigen, dass ich genauso toll bin wie Männer. Und natürlich habe ich auch voll so ein bisschen die Erwartungen damals erfüllt, was Technisches auch studiert. Und es hat auch für mich gepasst. Also ich hätte zwar lieber wirklich noch stärker Alchemie studiert und nicht Ingenieurswissenschaften, aber es wäre gelogen, wenn ich gesagt hätte, das Studium hat mir keinen Spaß gemacht, weil ich habe es wirklich geliebt. Ich habe es voll gemocht. Nur was ich nicht mochte war, dass natürlich der Job des Ingenieurs, den gibt's ja schon sehr lange und ich hätte dann die Ehre gehabt, mich einzufügen und zu zeigen, dass ich es genauso toll kann wie die Strukturen, die schon da sind. Ich habe natürlich, und da bin ich, glaube ich, schon auch eine geborene Künstlerin, würde ich jetzt sagen, oder was auch immer, also ein eigensinniger Mensch halt auf jeden Fall, natürlich gedacht, nee, also wenn ich jetzt schon die Ehre habe, in die Welt hinauszutreten, dann will ich natürlich auch alles mitgestalten und neu gestalten und mir überlegen, wie will ich es denn überhaupt haben? Und das finde ich eben so, das war ein Bereich, wo ich dann immer stärker gemerkt habe, das geht ja gar nicht, weil du bist in der Technik an den Funktionsbegriff gekoppelt. Bist nicht frei. Und ein bisschen zwängt es ja uns auch in viel. Also dieser Taylorismus ja auch, man zwängt sich in Abläufe rein. Man schafft Systeme, in denen man auch als Mensch auf einmal zu funktionieren hat. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, ich stoße an Grenzen, ne?
Aber ich meine, diese Diskrepanz gibt's ja in der Kunst ganz genauso. Einerseits lotest du die Malerei aus und den malerischen Raum und andererseits gibt es aber den Markt. Ne? Mm. Und den Kunstmarkt, Auktionsergebnisse und so weiter. Ne?
Ja.
Also du bist hier auch in einer gewissen Diskrepanz und in einer gewissen Zwickmühle.
Ja, das ist man immer, ne?
Gesellschaftliche Erwartungen, nicht? Also Sammler, die kommen, die mit Auktionsergebnissen in die Galerie kommen und meinen, Kunst hätte quasi nach ähnlichen Kriterien zu funktionieren wie Aktien oder so. Ne? Mhm. Und also es ist nicht so, dass du dich einfach diesem interessanten Themen der Kunst widmest und damit ist die Sache erledigt. Ne?
Nö, dass man hat, die Reibung ist die gleiche, aber die Antworten auf so Fragen wie, wie wollen wir eigentlich zusammen leben und wie gehen wir an Dinge heran, habe ich das Gefühl, dass ich da, wenn ich jetzt sage, also nur mal so unter der Annahme, ja, da sage ich, dass ich jetzt die Ehre habe, bei den Männern mitzumachen, habe ich halt für mich gesehen, ja, es reicht mir halt nicht, mich im reinen Funktionsbegriff zu aufzuhalten in diesem Funktionsraum, sondern ich suche ja nach, wenn ich überlege, okay, wie würde ich Dinge herangehen, dann merke ich halt so, ich muss breiter schauen, ich muss noch mal mich mehr umsehen, dass ich da dabei, während ich das tue, mich Reibung aussetze und Kräften aussetze, ja, das, damit muss ich leben. Manchmal geht es besser und manchmal schlechter. ja, das ist so. Da hast du schon einiges erlebt an solchen Geschichten, oder? Und das ist gut, dass du das sagst.
Aber zuvorhin noch, Verfahrenstechnik und Eingliederung in größere Produktionsprozesse, das geschieht doch alles in gewissem Sinn im Kollektiv. Da sind doch viele Menschen dran beteiligt. Ne? Mhm. Und im Atelier bist du für dich. Und andererseits gibt's aber auch den Artist-Entrepreneur. Künstlerinnen und Künstler, die so gut wie alles delegieren.
Ja, ja, sicher.
Die mit einer ganzen Mannschaft arbeiten. Es gibt da viele Vergleichsmöglichkeiten zwischen dem, was du da studiert hast und es ist ja lustig, dass du dann anschließend Kunst studiert hast.
Ist lustig, ne?
Und auch jetzt auch ausübst, nicht?
Ja, das funktioniert am besten.
Also vom Background finde ich das interessant.
Aber es ist beides.
Da bist Prozess. Du irgendwie.
Ich bin Prozess-Spezi.
Ja. Du bist da irgendwie ein Phänomen, nicht? Also, das ist etwas ganz Neues, das ich da kennenlerne.
Ja. Cool. Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich vorher sagen wollte. Und zwar habe ich das letztens in einem Vortrag gehört. Kunst kann Potenziale aufzeigen für Veränderung. Da ging es um so soziale Veränderung, Social Change, aber es kann natürlich auch in einer Wahrnehmung sein oder sowas. Potenziale aufzuzeigen.
Das ist lustig, da kommen wir eigentlich wieder zu den russischen Revolutionskünstlern, nicht? Und so Rodchenko, der ja der Auffassung war, dass eine neue Gesellschaft, eine Utopie einer neuen Gesellschaft auch eine neue Raumauffassung braucht, nicht? Wenn ein neues Modell des Zusammenlebens hier geschaffen werden soll, dann sollten sich die Künstlerinnen und Künstler auch um neue Darstellungsmöglichkeiten in der Malerei und im Film bemühen. Ne? Mhm. Und so entstanden, also sowohl bei den russischen Künstlern als auch im Futurismus hier ganz neue Raummodelle.
Und das hat dich ja auch inspiriert, hast du mir vorhin erzählt.
Ja, ja, also die neueste Serie namens Rod, so wie der Vorname Rod, bezieht sich auf Rodchenko. Ne? Ich meine, es gibt Medienphilosophen, die leider quasi darwinistisch vorgehen. Die meinen, dass die neuesten Informationsmedien zugleich und automatisch die besten Kunstmedien auch sind.
Ja. Ne?
Und die neuen Informationen sind natürlich fantastisch, nicht? Und auch fantastisch einzusetzen. Aber sie sind nicht qualitativ besser als alle anderen Medien, die den Künstlern und Künstlern zur Verfügung stehen. Nicht? Sie sind sehr hilfreich, aber das ist schon alles.
Du meinst, weil du jetzt zum Beispiel bei die Malerei, also weil du dich für Malerei entschieden hast und das quasi nicht das Modern, also das eigentlich was uns schon vor lange begleitet? Oder wie meinst du das?
Also ich meine, dass die Malerei eine Art Grundmedium ist.
Ich sehe das auch so. Weil wenn ich mir überlege, dass wir, seit es überhaupt Spuren von Menschen gibt, soweit ich weiß, gibt es Spuren von Malerei. Ich habe so ein paar Tätigkeiten, die ich für mich jetzt einfach als heilige Tätigkeiten bezeichne, wo ich das Gefühl habe, wenn ich mich damit beschäftige und das so und da einsteige, dann spüre ich einfach die Verlängerung von mir in meine Ahnen zurück.
Es ist lustig, dass du sagst, du bist offenbar auch der Auffassung, dass Künstlerisches aus dem Kult kommt, nicht?
Anscheinend. Das noch nie so gesagt, aber ja. Also es gibt auch andere, nur dass wir sowas, also ich spüre das so, wenn ich zum Beispiel Malerei mache, ja. Aber manchmal habe ich das Gefühl, ich rede wirklich mit irgendwelchen Leuten, die, keine Ahnung, vor ein paar tausend Jahren gelebt haben, die einfach ihren Kommentar gerade in meinem Kopf ablassen, ja. So. Aber es gibt auch sowas wie Heilen zum Beispiel. Oder Lehren, die Lehre, ja. Anderen Menschen was übermitteln und vermitteln. Vielleicht auch kochen, könnte ich mir auch gut vorstellen.
Ja, ich meine, so in den in den alten Gesellschaften hat's eigentlich Kunst in dem Sinn nicht gegeben, sondern es gab nur Kult. Ne? Mhm. Bei den Griechen gab's doch jede Menge Künste, nicht? Da war, wie du sagst, gerade die Kochkunst oder
konnten malen.
Die Kriegskunst, nicht? Ja. Und so weiter, nicht? Entsetzlich eigentlich, nicht? Das Destruktivste überhaupt zum einen, nicht? Und zum anderen aber doch auch natürlich eine Fertigkeit, also eine unglaubliche Diskrepanz.
Nee? Hat aber auch viel mit Strategie und Konzept zu tun, finde ich immer wieder total
natürlich.
Interessant.
Ja.
Ja.
Diese Skizzen, die ich da mache, nicht? Die muss ich dir mal zeigen, die sind eigentlich sehr in einem kreativen, positiven Sinn sehr strategisch, nicht? Weil sie Bewegungen skizzieren, Richtungen, in die Farbe fließen soll oder so. Nicht? Mhm. Die Farbe fließt dann, indem ich die Leinwand aufhebe. Nicht? Also ich arbeite, die Leinwände sind flach am Boden. Köp hat einmal in Anbetracht dieser Skizzen, dem habe ich schon mal gesagt, das sieht aus wie strategische Skizzen für ein Schlachtfeld.
Wir haben mal, das ist schon länger her, drüber geredet, dass du die Serie, ich glaube, das war da, wo du jetzt drüben das letzte Bild hast, Matrix genannt hast. Mhm. Und du hast die, glaube ich, von außen nach innen aufgebaut, oder? So habe ich, nur so ein Gesprächsfetzen im Kopf.
Richtig, ja. Die Schüttungen sind immer von den gegenüberliegenden Seiten, also oben, unten, links, rechts, wenn du so willst. Aber immer von gegenüberliegenden Seiten drinnen Fahrbahnen aufeinander zu und vermischen sich im mittleren Bereich. Mhm. Woher sie fließen, das bestimme ich durch angerissene Kohlenlinien. Und diese Linien rücken dann allmählich immer weiter in das Zentrum, sodass dann im zentralen Bereich des Bildformats das entsteht, was ich dann Bild nenne. Du hast gerade Matrix gesagt. Das ist eine andere Reihe.
Ach so.
Matrix. Die Matrix-Reihe ist quasi wie ein Formular aufgebaut, nicht? Da gibt's amorphe Felder, die aber immer die gleiche Teilung und Anordnung im Bildformat aufweisen, mhm, und die dann ständig überarbeitet werden und dadurch so ein Pulsieren erzeugt wird. Es sind Felder, die zum einen relativ genauen Teilungen folgen, aber diese Felder sind letztendlich amorph und geschüttet. Und durch diese Überlagerungen beginnen diese Felder allmählich zu pulsieren, nicht?
Ich fand das nämlich so spannend, weil dieser Projektingenieur, von dem ich vorhin erzählt habe, der plant die Fabrik anhand des Produktionsprozesses. Also er schaut, was hergestellt wird, entwickelt die Produktionslinie und von innen nach außen, vom Kern immer weiter nach außen, plant der das Ganze. Mhm. Und das fand ich lustig, weil du hast das eigentlich genau andersrum, glaube ich,
richtig,
gemacht.
Ja, ja. Ich gehe von außen nach innen.
Du verdichtest.
Ja, ja.
Er expandiert.
Und das ist auch der Grund, warum ich das dann Bild nenne. Weil das sogenannte Bild dann im Zentrum eigentlich entsteht. Ne? Mm. Also es ist nicht...
Das ist ja cool. Das heißt, du schaffst bestimmte Bedingungen, also du planst manche Schritte, aber durch die Schüttungen, du weißt auch ungefähr in welche Richtung, aber letztendlich ist das auch sowas, wie ich sag dann gerne, sowas, was du entdeckst, weil du kannst ja nicht alles kontrollieren, ja, also du kannst es steuern, richten.
Aber nicht kontrollieren, ja. nicht gänzlich kontrollieren.
Das heißt, du hast dir eigentlich ein Set an Regeln in deiner Methode entwickelt schon, ne? Also wo du zum Beispiel die Skizzen machst und sagst, bestimmte Unterteilungen gibst du vor, bestimmte Richtungen gibst du vor. Und dann gibt es eben diese Bereiche, wo es fließen kann einfach.
Ja, die Regeln letztendlich sind die Regeln der Schwerkraft.
Hm. Ja, aber da hast du ja also auch zum Beispiel diese Grenzen zum Beispiel, die sich abzeichnen dadurch, dass du mit der Kohle eine Linie aufbringst.
Ja, das wiederum ist natürlich auch Beschäftigung mit dem Format. Ich reagiere sozusagen auf die Außengrenzen, indem ich neue Teilungen schaffe.
Mhm. Machst du eigentlich diese Proportionsstudien direkt dann schon auf dem Format oder erst die Skizzen für dich?
Im Vorhinein mache ich Strukturstudien. Die Proportionsteilungen, die mache ich eigentlich dann während des Arbeitens. Mhm. Vorgegeben ist der Aufbau, ist das Architektonische der Malerei. Es ist auch so, dass wenn ich mir Malerei von Kolleginnen und Kollegen anschaue, geht es mir eigentlich in erster Linie um eine nachzuvollziehende Architektur. Das ist für mich der Punkt, wo ich dann sage, ich kann dieses Werk verstehen oder ich verstehe es eigentlich nicht.
Ja.
Das hat nichts mit Formenlehre vor der Hand zu tun oder so, sondern das ist eine Struktur, eine Architektur und hat auch nichts mit Gegenständlichkeit oder Ungegenständlichkeit zu tun oder so, sondern es ist eine Architektur, die ich nachvollziehen kann oder eben nicht nachvollziehen kann.
Ich arbeite ja immer mit den gleichen Elementen. Wichtig ist, glaube ich, so dieses Selbstbestimmte, dass man einfach spürt und auch vielleicht, man kann es spüren, aber man kann schon auch Schlussfolgerungen oder Kriterien ansetzen, weil man muss sie halt immer wieder prüfen und anpassen. Und deshalb hatte ich das mit den Regeln natürlich auch, weil viel damit, glaube ich, zusammenhängt, dass man Kriterien oder bestimmte Schritte immer wieder verändert. Und zum Beispiel, das finde ich an Malerei so cool, oder insgesamt an Kunst, dieses Spezifische, ja, etwas, was in einer Situation, und das kann eine Bildsituation sein, funktioniert, kannst du fast nie zum Rezept machen, weil es in der nächsten Bildsituation einfach anders sein kann. Ich habe zum Beispiel ein Bild gelöst, da habe ich zwei Formen vor einem Hintergrund, also positioniert, also von diesen Formen, die ich da habe. Und dieser Hintergrund ist auch aus einer Schablone, also ist alles aus den gleichen Elementen gemacht. Und im Hintergrund habe ich so ein ganz verdünntes Cadmium-Orange und so ein Permanent-Grün oder irgendwie sowas, ja, ganz dünn beides. Und das sieht total schön aus, weil es hat so ganz viele Strukturen, die sich aus dieser Schablone ergeben haben. Und davor sind zwei von diesen Shapes. Ich habe solche Shapes, mit denen ich arbeite. Und ich wollte, dass die quasi eben, ich wollte diese Durchlässigkeit und dass die verbunden sind mit dem Hintergrund, aber schon sich ablösen langsam, aber miteinander kommunizieren. Und dann habe ich halt, ich habe da voll lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, okay, ich muss einfach aus den Hintergrundfarben Mischfarben erstellen. Die sind unterschiedlich gemischt und es hat funktioniert in dem Fall. Dann habe ich so gedacht, ja super, das mache ich jetzt 10 Mal, dann habe ich schon eine Ausstellung zusammen. Dann habe ich das nächste Bild gemacht und da habe ich irgendwie so ein, ich glaube, Gelb, Reingelb und Heliocoelin oder irgendwie sowas genommen. Ne? Und das ist auch ein schönes Bild geworden und das war im November, also in Wien war zu der Zeit eben dieser eine Typ, der einen Anschlag verübt hat. Es war der zweite Lockdown im Kommen. Also es war irgendwie alles so, war eine schwierige Zeit. Und es ist so eine Bewegung im Hintergrund, wo sich ein so eine Art Strom in die eine Richtung bewegt und dann durch so einen, ich sag mal, Rahmen oder wie auch immer durch. Und unten ist halt so ein wie freischwebendes Gelb. Und aus dem löst sich halt so einer von den Shapes und der andere bewegt sich gegen diesen Strom, der da kommt, ja. Und dieser Strom ist blau, der Hintergrund ist gelb und da heraus lösen sich also eine erst gelbere Form, die dann und eine zweite, die grün ist. Es hat überhaupt nicht funktioniert, weil das Gelb zum Beispiel ging halt sehr schnell in so einen giftigeres Grün oder ins Grünliche, aber es hat sich eigentlich nicht so herausgesetzt, ja. Ich musste eigentlich das Gelb eher in was Wärmeres überleiten, damit es sich rauslöst, so wie ich das wollte. Das heißt, ich habe dann ein Gelb-Orange oder sowas rauftun müssen und bei dem anderen musste ich aber, damit dieses Grün wirklich gegen diesen blauen Strom so sich erhebt, musste ich ein Zitronengelb noch drauf tun. Mhm. Das heißt, ich musste sofort gegen meine eigene Regel wieder verstoßen, was mich natürlich, also mich ärgern diese Sachen, weil ich bin eigentlich, es ist total lustig, also ich weiß auch nicht. Ich freue mich genauso drüber, wie dass es mich ärgert, weil ich denke, ich habe ein Prinzip entdeckt, jetzt kann ich das doch ausschlachten oder weiter entdecken und sofort merke ich, ich muss es eigentlich schon wieder
revidieren.
Ja, genau. Aber das ist auch was ich total mag. Also deshalb finde ich Malerei so genial. Das liebe ich an Malerei. Dadurch fesselt es mich, ja, weil ich es nicht lösen kann. Also es ergeben sich ja schlüssige Lösungen, aber beim nächsten Mal ist es dann ja schon wieder anders.
Ich habe überhaupt den Eindruck, je strengere Prinzipien du dir auferlegst, desto spontaner musst du manchmal agieren. Ne? Mhm. Weil du merkst, dass sie nicht so funktionieren.
Ja, ja.
Also da ist ein schnelles Umdenken und schnelles Agieren notwendig, zumal die Farben ja auch eine Eigendynamik entwickeln. Ne?
Ja.
Sie sind sehr flott unterwegs, also wenn du schüttest oder so, wie du in Aquarell arbeitest, nicht? ist alles flüssig und die in Sekundenschnelle machen die, was sie wollen. Ne?
Ja, und ich mag auch dieses ganz nah an den Formalismus rangehen, mag ich schon.
Also, ja, natürlich, ja.
Das mag ich schon gerne. Und dann eben doch noch versuchen, die Kurve zu kratzen zum Beispiel oder so. Aber bei mir endet das manchmal im totalen Chaos. Mal so, mal so. Und dann wieder total aufgeräumt, aber halt, was ich da so auch für Schlachtpläne zwischendurch habe, sieht man manchmal dann gar nicht mehr. Weil manchmal auf einmal ist es schlüssig und man denkt sich so, ja, als wäre es die ganze Zeit klar gewesen. Ja. Das wäre schon cool auch. Aber so der Schweiß ist dann gar nicht mehr so ersichtlich, wobei das keine Beschwerde ist. Ja, wollen wir nochmal, weißt du, ich habe jetzt was Neues, ne? Kunst, was soll das eigentlich? Mir ist nämlich aufgefallen beim Recherchieren im Internet, ich habe meine Podcast-Webseite neu gemacht im letzten Jahr und habe dann natürlich auch recherchiert, nach was suchen Menschen überhaupt, was sind so gängige Fragen und so. Und da habe ich gemerkt, dass so diese grundsätzlichen Fragen einerseits welche sind, die ich immer total spannend finde, also typische Was ist Kunst, sag ich mal. Aber das sind auch die, nach denen am meisten, wenn es so inhaltlich zum Thema Kunst geht, also das meiste ist natürlich, wie verdiene ich mit Kunst Geld? Was sind die reichsten Künstler und so weiter? Also solche Fragen sind natürlich besonders toll, also beliebt. Aber so diese grundsätzlichen, welche Aufgabe erfüllen Künstlerinnen eigentlich zum Beispiel oder sowas, da gibt's keine eindeutige Antwort drauf. Aber ich habe mir gedacht, wenn man sich schon mal zusammensetzt und über Kunst redet, könnte ich ja mal anfangen zu sammeln und dann so spontan zu schauen. Und deshalb habe ich unten jetzt noch die Kunst, was soll das eigentlich, Kategorie, heute eingeführt. Also den habe ich heute dazu geschrieben zum Leitfaden. Wann fängst du an, von Kunst zu sprechen?
Und du hast gerade auch sozusagen so einen gesellschaftlichen Aspekt angesprochen, sozialen auch, nicht? Also wenn es eine politische Komponente gibt, dann ist die für mich auf keinen Fall die Darstellung irgendwelcher politischen Themen, sondern die politische oder die Referenz, nicht? Referenz zu politischen Themen. Die politische Dimension der Künstlerin, des Künstlers ist der Umgang und die Behauptung in dieser Gesellschaft. Letztendlich auch, dass du wirtschaftlich über die Runden kommst. Mhm. Dass du in dieser Gesellschaft als Kunstproduzentin, Kunstproduzent eine Überlebenschance hast. Ich glaube, dass das dazugehört. Mhm. Ich meine damit...
Wenn du anfängst, von Kunst zu reden, ja, was das
ich meine damit ja, sicher. Keinesfalls, dass du dich hier anpassen sollst, sondern ganz im Gegenteil, mit dem, was du machst, mit der Auffassung, die du von Kunst hast, mit den Ansprüchen, dass du mit dem eine Chance hast, in der dich umgehenden Gesellschaft über die Runden zu kommen.
Weil es einfach nicht selbstverständlich ist.
Ich glaube, dass da der Kommunikationsfaktor sehr wichtig ist. Mhm. Es gehört, glaube ich, dazu, dass du Menschen für das, was du machst, auch irgendwie begeistern kannst.
Mhm. Ja. So, was haben wir noch? Ha, was zählt zu den Aufgaben von Kunst? Genau, ich habe auch einen Vortrag gehört letztens. Ich bin ja jetzt im Lockdown viel im Internet. Und Philipp Gasten hat gesagt, we have to allow our art to function as a site for the contest of values and ideas. Das fand ich total cool. Dann habe ich so überlegt, also da bin ich dann auch drauf gekommen, dachte ich so, ja, was sind denn eigentlich so unterschiedliche, weil es gibt bestimmt ganz, ganz viele Aufgaben von Kunst, aber oft, wenn es so spontan einem über den Weg läuft, wird diese Frage gar nicht so genau beantwortet. Deshalb habe ich sie auch in meine Sammelbox mit reingenommen. Falls dir dazu was einfällt, was, welche Aufgaben Kunst übernimmt oder erfüllt.
Ja, da müsstest du fragen, was sind denn die Values und Ideas?
Genau, darum geht es ja unter anderem auch. Ja? Das ist eine Position. Aber was würdest du persönlich zu Aufgaben von Kunst zählen, wenn dich ein Kind zum Beispiel fragen würde?
Ja, es ist eine gewisse Logik in der Vorgangsweise. Es jetzt ganz trivial gesagt, es muss zu deiner Struktur, es muss zu dir passen, was du machst. Und für andere nachvollziehbar sein.
Also ich finde, ein Bereich an Kunst, der abgedeckt wird, den ich total genial finde, ist, dass Kunst, und das greift eigentlich das, was du sagst, auf, ganz im Spezifischen agieren kann. Und das ist, finde ich, was man nicht unterschätzen darf, weil du kannst dir Einzelsituationen anschauen. Du kannst ja frei agieren, aber du musst nicht verallgemeinern. Also sowas wie du sagst, du kannst eigentlich etwas finden, was zu dir passt, was für dich auch funktioniert, und du kannst dir ganz spezifische Punkte raussuchen, Situationen oder Gegebenheiten oder was auch immer, aber du kannst im Einzelnen schauen. Und in zum Beispiel den Naturwissenschaften macht man es ja so, dass man auch schaut, kann ich etwas wiederholen? Weil nur dann kann ich irgendwie eine Art Gültigkeit auch ableiten. Dann kann ich auch bestimmte Zusammenhänge ableiten, ja, indem ich sage, ich schaffe Bedingungen, unter denen ich etwas wiederholt durchführen kann, und ich kriege immer wieder das gleiche Ergebnis zum Beispiel. Aber im Künstlerischen habe ich die Möglichkeit, mir wirklich nur singulär eine Gegebenheit anzuschauen, und das reicht. Und das finde ich ein Potenzial von Kunst, was ich genial finde. Und in dieser Betrachtung, einerseits erweitert sie das Feld für mich, und man kann darüber eben auch andere Erfahrungen machen und auch Lernerfahrungen zum Beispiel oder auch Erkenntnisse.
Na schon, aber du gehst aber in der Kunst schon von einem Konzept und von einer Struktur aus, die aber dann sozusagen unter Umständen auch anders wird, als du dir genau vorgestellt hast. Es gibt aus dem Grund ja auch quasi ritualartige Formen. Im Theater zum Beispiel oder wenn wir weiter zurückgehen, was wir auch vorhin schon erwähnt haben, hat es das im Kult gegeben, wo gewisse Vorgaben da waren, gewisse Strukturen, aber letztendlich das Ergebnis von Mal zu Mal etwas anders ausgesehen hat. Mhm. Ne?
Was ist unser Job als Künstlerin? Die finde ich auch gut. Was ist eigentlich unser Job? Also, das muss nicht eine allumfassende Definition sein, sondern ich sammle
verschiedene. Der Job ist, ist eindeutig, die Gesellschaft zu bereichern. Einen Beitrag in der Gesellschaft zu leisten, so wie jeder andere auch seinen Beitrag leistet in der Gesellschaft. Letztendlich auch im besten Fall die Kunst, die Malerei weiterzubringen, an neuen Dimensionen zu arbeiten.
Mhm. Mhm. Ja, das finde ich auch noch gut. Du gehst ja gerne in Ausstellungen. Wir gehen ja manchmal zusammen in Ausstellungen.
Ja.
Wann wird das spannend für dich? Was macht eine Ausstellung für dich interessant?
Ja, eindeutig die Installation, wie das im Raum präsentiert wird, wie sich die Kunstwerke zum Raum verhalten.
Mhm. Ja, also wir haben jetzt einiges abgedeckt, glaube ich. Und wir sind ganz schön in die Tiefe gegangen. Thomas, danke schön, dass du mitgemacht hast.
Ja, nichts zu danken, gern.
Oh oh, das Gespräch ist vorbei. Bald geht's aber ganz bestimmt weiter. Und wenn es dir gefallen hat, dann kannst du meinen Podcast auch abonnieren. In iTunes, Spotify oder Soundcloud, aber auch in anderen Verzeichnissen findest du mich unter Kanalverteilt Podcast oder unter meinem Namen Nina Gospodin. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüssi.